Willkommen bei einer neuen Folge Hooked on Topic / Insert Moin. Ich begrüße an dieser Stelle die Insert Moin Hörer und Hörerinnen und Manu, ich überlasse dir die Begrüßung der Hooked-Leute.
Einen wunderschönen guten Morgen hier aus Berlin, Insert Moin on Tour, hier bei den wunderbaren Kollegen bei Robin und Tom. Ich freue mich sehr, bei euch zu sein und euch zu knuddeln.
Ja, es ist sehr schön, dass du mal wieder da bist und es ist sehr ungewöhnlich, dass wir mal einen Podcast machen, der gleich bei beiden Plattformen erscheint. Finde ich aber eigentlich ganz schön.
Ja, ist das nicht diese Bestäubung, von der man immer redet, dass man gegenseitig sich die Fans zuschiebt? Yeah.
Patreon-Buddies. Ich meine, Wir hatten schon gemeinsame Community-Treffen auf der Gamescom.
Das stimmt daher auch. Ich bin immer ein bisschen nervös, Leute zu anderen Magazinen rüberzuschieben, weil ich halt weiß, dass die nicht mehr zurückkommen werden. ich weiß halt, dass die Leute, die uns gucken und bezahlen und hören, wahrscheinlich nur uns kennen. Und das ist halt unser Vorteil. Da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein.
Meinst du im Vergleich?
Ja. Sobald die ein anderes Spielemagazin sehen, Computerbild-Spiele, warum höre ich denn noch Hooked? Zum Glück gibt es sie ja nicht mehr. Da haben wir noch mal Glück gehabt.
Oh je. Also, was wir vorhaben, ist einmal auf die erste Hälfte des Jahres 2019 zu blicken und die Highlights und vielleicht auch Lowlights spieletechnisch zu besprechen und haben uns da alle so ein bisschen mal ein paar Spiele rausgesucht, die besprechenswürdig sind. Das hat jetzt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, also wir reden jetzt nicht über jedes relevante Spiel, was in den letzten 6 Monaten herausgekommen ist, aber über ein paar, die uns am meisten bewegt haben. So eine kleine Halbjahresbilanz, die wir hier vorhaben. Und ich würde sagen, wir können auch direkt loslegen. Hat denn einer von euch beiden ein Spiel, über das er gerne reden möchte?
Ich habe jetzt nicht das eine konkrete Spiel. Ich würde eher direkt zu was Allgemeinerem kommen. Deswegen würde ich da einem von euch den Vortritt lassen, wenn ihr über ein konkretes Spiel reden wollen würdet.
Also du kannst gerne mit was Allgemeinerem starten.
Ja, okay. Weil mein Eindruck von letztem Jahr hat sich nämlich in dem ersten Halbjahr dieses Jahres sehr fortgeführt. Denn letztes Jahr wurde ich ein bisschen, also hat es mich ein bisschen frustriert, weil ich alle großen AAA-Spiele enttäuschend fand.
Mhm. Bis du sie 2019 richtig gespielt hast.
Bis ich dann in 2019 mit der Redemption 2 nochmal weitergespielt habe und das dann nicht mehr so schlimm fand. Aber der Anfang ist immer noch sehr, sehr schlimm. So, das ist jetzt ein Red Dead Redemption 2 Podcast. Also, folgendes Problem nämlich am Anfang. Nein, Spaß, aber wirklich viele der Spiele, die andere Leute begeistert haben, Red Dead, God of War, hast du nicht gesehen, fand ich nicht so geil wie viele andere. Und das ist dieses Jahr ebenfalls der Fall. Und erneut auch bei Spielen, wo ich auch gar keinen großen Zweifel dran hatte, dass mir die großartig gefallen würden, die ich auch teilweise irgendwie dann in krassen Steelbook-Varianten mir gekauft habe. Ich mache einfach mal die Auflistung, nämlich 4 Spiele. Also bei manchen war ich überrascht, bei manchen weniger. Aber 4 größere Spiele, das ist nämlich in dem Fall das noch kleinste von denen, Rage 2, was ich sehr enttäuschend fand. Dann, was für mich dann wenig überraschend war, Days Gone, was ich richtig schlimm fand.
Finde ich geil.
Aber dann zwei Spiele, von denen ich gar keinen Zweifel hatte, dass sie mir sehr gut gefallen würden, die mich dann im Vergleich enttäuscht haben, ohne dass ich jetzt sagen würde, dass das scheiß Spiele sind, nämlich Devil May Cry 5 und Sekiro. Und das sind, glaube ich, zumindest 2 von diesen Spielen werden Spiele sein, die auf sehr vielen Top-Listen Ende des Jahres auftauchen werden. Ja. Und ich stehe wieder daneben und denke mir, verdammt.
Ja, aber bei Rage 2 ist auch, glaube ich, der allgemeine.
Ja, Rage 2 ist. Ich glaube, da bist du sehr im Konsens.
Genau. Ja. Und auch bei Days Gone ist ja, da gibt es ja einen ziemlichen, eine Kluft zwischen Fan-Feedback und Kritiker-Feedback. Da bin ich halt auch so auf der Seite der vieler Reviews, wo ich mich das so gar nicht packen konnte. Aber halt bei Sekiro und Devil May Cry 5 stehe ich relativ alleine auf weiter Flur und finde das ja schade, weil ich hatte mich.
Ich hätte auch meine Hand ins Feuer gelegt oder Geld drauf gewettet, dass das deine 2 Spiele sind dieses Jahr.
Auch. Also vom Typ her auf jeden Fall. Hm. Bei Devil May Cry 5 war das größte Problem für mich halt das Level-Design. Hattest du es auch durchgespielt, Manu?
Durch habe ich nicht. Nee, Micha ist ja bei uns der Devil May Cry-Spieler, aber ich habe es halt kurz ein paar Sachen angespielt.
Mein größtes Problem von Devil May Cry 5 ist, dass ich das Gefühl habe, da wurde ein sehr nationales Kampfsystem entwickelt und dann war die Entwicklungszeit vorbei. Mhm. Und dann haben sie so Level drum gebaut, die am Anfang noch ganz also für das Genre okay sind. So, also wenn ich mir jetzt Metal Gear Rising angucke, dann ist das auch nicht viel spektakulärer als das, was man am Anfang von Devil May Cry 5 sieht. Aber das stürzt dann immer weiter ein mit Devil May Cry 5, bis man dann in den letzten Drittel, ich weiß nicht genau, wie viel das ist, Viertel wahrscheinlich
eher. Im letzten Viertel,
Genau, des Spiels wirklich nur noch den exakt gleichen roten Tunnel und kreisförmigen Raum durchläuft, wo man das Gefühl hat, man spielt eine Bloody Tower Version nach, wo dann ab und zu zwischendurch Zwischensequenzen gezeigt werden, und das fand ich sehr, sehr, sehr ermüdend. Ich habe richtig gegähnt.
Ich finde es so geil, weil ich habe so eine Metapher, als ich letztes Mal, Anekdote, die da so schön zu passt, als ich letztes Mal in Berlin war auf der EGX, da habe ich dann mich 20, 25 Minuten angestellt, um Devil May Cry 5 zu spielen, weil ich dann dachte, ich warte ein bisschen, bis dann Leute weg sind, und dann habe ich gewartet, kam endlich dran, nimm das Gamepad in die Hand, fangen an zu spielen, der erste Bossgegner kommt, und was machen die? Die haben original den Stecker gezogen.
Was?
Da kamen dann die Techniker, und so, ja, 18 Uhr, Schluss jetzt.
Aber Berliner Techniker kennen da nichts.
Und so kam, und da musste ich mich gerade dran erinnern, dass du dich so gefühlt
Stecker
hast.
Stecker gezogen.
Beim Leveldesign wurde halt der Stecker gezogen.
Ja, so ist es. Nee, also bei mir, ich würde dem gar nicht widersprechen, der Kritik am Leveldesign, weil mir ging es auch so, dass ich das jetzt nicht sehr beeindruckend fand, durch was für Levels man da gegangen ist, aber wie man da durchgegangen ist, fand ich durchweg beeindruckend, weil mich halt das Kampfsystem gepackt hat und weil es ja auch sehr abwechslungsreich ist, dadurch, dass du drei Charaktere hast, die sich sehr unterschiedlich spielen, und da war ja auch das Problem für dich, Robin, dass dir einer von denen einfach keinen Spaß gemacht hat, nämlich der, den man indirekt spielt, der eher seine Beschwörungen in den Kampf schickt. Das hat bei mir trotzdem funktioniert, und ich fand halt ein paar der Story-Sachen gerade gegen Ende hin super cool gemacht.
Das, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Davon hätte ich halt sehr gerne mehr gehabt vorher.
Ich hätte auch gern mehr von.
Die Story existiert halt vier Fünftel eigentlich nicht wirklich.
Naja, und sie basiert so ein bisschen auf so einem, oh, wenn wir dann revealen, was hier am Ende die Identität von dem einen ist, und du denkst so, ja, ich weiß.
Komm,
und
Zeit. Jetzt hau mal rein.
Also ich muss ja sagen, ich bin mit der Serie ja so gar nicht firm, aber DMC, finde ich, hat einer der besten Level-Boss-Kämpfe mit diesem Television-Boss und so. Und,
ach so.
Ja, also das DMC, der
DMC,
Ableger.
DMC, ja, genau.
Und deswegen habe ich eher dazu Bezug. Glaubt ihr, dass mir dann Devil May Cry 5 Spaß macht, wenn ich DMC für eins der besten Spiele halte aus der Serie?
Also schon. Das sind sehr unterschiedliche Spiele im Kern, wenn du halt richtig, also wenn du halt jemand bist, der dieses Genre lebt, ne, der diese Kampfsysteme studiert, dann ist das halt ein Riesenunterschied. Ich würde behaupten, wenn du diese Spiele so relativ, also einmal durchspielst, so jetzt vielleicht auch nicht auf dem härtesten Schwierigkeitsgrad, dann ist der Unterschied jetzt auch nicht so gigantisch. Also da fällt es dir, glaube ich, schwer, so richtig uns zu unterscheiden, was jetzt Metal Gear Rising, Bayonetta, DMC oder Devil May Cry ausmacht.
Würde ich behaupten. Bei mir ist ja auch das Ding, ich habe ja Devil May Cry 4 erst vor kurzem nochmal durchgespielt. Das hat ein super gutes Kampfsystem. Also wirklich, macht wahnsinnig viel Spaß. Aber wiederholt halt sein gesamtes Spiel ab der Hälfte und hat generell nicht so das tollste Level-Design. Und da ist mir zum Beispiel dann DMC lieber, weil es einfach sehr viel kohärenteres Level-Design hat, obwohl ich es auch heute noch mal spielen müsste. Aber wenn du jetzt jemand, und das ist, glaube ich, das, was Robin auch meinte, mit Leuten, die so richtig im Genre drin sind, die spielen das ja immer und immer und immer wieder.
Ja, die sind fast schon kompetitiv.
Und da wird das Level-Design irgendwann komplett egal. Da geht es nur um Encounter-Design, also um die Art und Weise, wie Gegner angeordnet sind und wie schwer es wird, sich da durchzuballern. Ja. Und da ist halt DMC, also Devil May Cry 4 und Devil May Cry 5 sind da richtig, richtig gut drin, weil da steckt extrem viel Tiefe drin in dem Kampfsystem, und das merkst du eigentlich auch recht schnell.
Das ist, ich vergleiche das immer ganz gerne mit, für diese Leute ist halt, sind halt das Level, durch das du rennst, genauso wichtig wie die Arenen in einem Kampfspiel. In einem, weißt du, die sind halt,
ja,
wenn die
gut, so,
schön aussehen, ist toll.
Irgendwann siehst du sie nicht mehr.
Genau, aber völlig, völlig Wurst im Endeffekt.
Ja.
Und für mich ist das halt so, also ich sag immer, DMC ist für mich das bessere Spiel und Devil May Cry hat das bessere Kampfsystem.
Ja. So Devil May Cry 3 ist der Höhepunkt der Reihe.
Ja, ich mag tatsächlich DMC am liebsten, aber da würde ich auch nicht widersprechen. Ja. Also das sehe ich auch total. Also ich würde auch sagen, dass du da schon Freude mit dran hast. Ich hätte mir halt wirklich, wirklich, wirklich gewünscht, dass sie aus Devil May Cry 4, wie du gesagt hast, gelernt haben, wo sie halt sich exakt wiederholen, weil das gleiche Spiel nochmal rückwärts durchrennt.
Also so schlimm ist Devil May Cry 5 jetzt nicht. Nee, Robin.
Also
nee.
Ich habe mich nicht so sehr gelangweilt bei Devil May Cry 4.
Was?
Weil halt die gleichen Gegenden, die ich nochmal durchgerannt
bin, Devil May Cry
wenigstens nach was aussahen. Und in Devil May Cry 5 renne ich halt durch die exakt gleichen Gegenden 4 Stunden lang und die sehen alle exakt gleich aus. Deswegen hat es mich persönlich mehr gelangweilt als Devil May Cry 4.
Naja, aber bei Devil May Cry 4 wiederholst du dann auch die Bosskämpfe und sowas. Nee, das, also da muss, würde ich widersprechen, aber das ist nochmal eine komplett andere Diskussion. Wir lassen mal Devil May Cry 5 hinter uns, würde ich sagen. Sehr unterschiedliche Eindrücke. Was hattest du noch bei der
Sekiro.
Liste?
Sekiro. Das ist das, was du meinst, wo wahrscheinlich alle sagen, das ist mein
Ja, da müssen wir auch nicht so ausführlich werden. Das habe ich 40 Stunden im Stream Stream durchgespielt, habe mich da auf alle erdenklichen Arten blamiert, wie es irgendwie geht.
Aber und du machst dich gerade bei den Insert Moin-Hörern, die nur Insert Moin hören und nicht Hooked, so richtig beliebt, glaube ich.
Das stimmt, das ist so ein richtiger...
Wir hätten anders anfangen
können. Aber so kennen wir Robin doch, oder?
Ein richtiger Contrarian, der flamed jetzt die ganze Zeit nur.
Und was war das vorhin? God of War mag er auch nicht?
Also ich bin halt gigantischer Soulspawn-Fan, alle diese
Spiele.
Oh really?
Habe ich noch gar nicht mitbekommen.
Ja, ja. Tom auch. Und Sekiro war da von dem, was ich mir davon erhofft habe, fand ich relativ enttäuschend, weil ich das Storytelling sehr ermüdend fand. Es erzählt sich sehr viel mehr als Dark Souls und Bloodborne, aber währenddessen erzählt es sich genauso wie Dark Souls Bloodborne, nämlich durch Leute, die sich gegenüberstehen und sich nicht bewegen. Mhm. Nur dann reden die halt zehnmal länger als in den Dark Souls, was ich sehr langweilig fand. Was dann das Worldbuilding für mich uninteressanter machte, weil es mir alle so Spoonfeeding ist und mir alles genau erläutert, wodurch ich dann weniger Interesse habe, selbst zu erkunden und die Item-Beschreibungen zu lesen. Das Kampfsystem war nicht so ganz meins. Und ich sehe total, was für ein gutes Spiel das ist.
Ich kann ja mal aus der Sparte eines Nicht-Soulsborne-Fanboy erzählen, weil ich ja weder Dark Souls noch Bloodborne irgendwie intensiv gespielt habe. Und für mich war dann Sekiro so ein, cool, da kann ich jetzt mal so von der Seite reinsteigen. Ich habe zwar schon einige Souls-artige Games gespielt, auch Metroidvania ist halt mein Lieblingsgenre, deswegen ist mir das nicht so ganz so fremd.
Ja, und Dark Souls 1 ist dem nah. Ja.
Und Sekiro habe ich dann jetzt angefangen und mochte vor allem eben, dass es nicht so sehr wie Dark Souls und Co. ist. Ja? Also diese Bestrafungsmechanik ist ja deutlich geringer. Die kommt dir am Anfang zwar so vor, dass du auch sehr viel verlierst, aber eigentlich verlierst du ja gar nicht viel. Wenn du so ein bisschen drauf achtest, dann immer an diesem nächsten Levelpunkt zu sein, dann verlierst du ja nur den aktuellen Stand. Ja. Und du hast aber trotzdem diese Achievement-Punkte, die du dann ausgeben kannst. Und als ich das realisiert hatte, hat es mich dann auch gefesselt. Ich mochte das ganze Setting, aber ich habe mir relativ wenig auch aus dieser ganzen Lore im Hintergrund gemacht. Mhm. Ja? Aber das Kampfsystem fand ich echt cool. Was ich aber eben oft gehört und auch aus unserer Community gelesen habe, ich habe mich halt naiv, blind quasi auf dieses Spiel eingelassen und hatte halt nicht diese klassischen Gameplay, quasi die Muscle Memory aus den Dark Souls Spielen. Und ich glaube, wenn man so an das Spiel rangeht, ist es fast leichter, weil man dann eben dieses Blocken und so weiter sich direkt drauf einlassen kann und sich nicht umgewöhnen muss. Mhm. Und deswegen kam ich da gut mit klar. Also es hatte mich dann richtig auch gefesselt.
Ich will auch ganz deutlich sein, ich möchte auch nicht sagen, dass ich DMC 5 oder Sekiro schlecht fand. Ja, ja. Ne? Das ist nicht das, was ich sagen will. Also ich habe es auch im
Stream gesagt. Du hast dir nur mehr erwartet.
Ich mag diese Spiele wirklich immer noch ziemlich gern. Sekiro noch mal lieber als Devil May Cry 5. Aber genau, ich habe mir halt erwartet, dass sie für mich auch um den Platz 1 am Ende der GOTY-Liste für mich kämpfen. Und sie werden wahrscheinlich nicht auftauchen auf der Liste. Und das ist dann für mich im Vergleich ein bisschen enttäuschend.
Ja, bei mir war Sekiro so ein bisschen dazwischen. Also ich mag es sehr gern, auch heute noch. Und habe es jetzt erst vor kurzem nochmal auf dem PC angeschmissen. Weil ursprünglich habe ich es auf der Xbox durchgespielt. Und da, also selbst auf der Xbox One X hat halt nicht die beste Performance, wo es so eine Unlocked Framerate hat. Und alles ist so ein bisschen zuckelig, was bei From-Spielen auf Konsolen ja gerne mal der Fall ist. Und das mal auf dem PC zu spielen in wirklich butterweich, ist gerade für dieses Kampfsystem nochmal sehr hilfreich. Ja. Und da gewinnst tatsächlich nochmal ein bisschen was. Und generell finde ich, hat Sekiro gleichzeitig ein paar der coolsten Bosse, die es From Software bisher gemacht haben. Mhm. Also so, auch so ein paar Mit-Boss-Twists, bei denen mir die Kinnlade zu Boden gefallen ist, weil ich dachte, das ist jetzt nicht euer Ernst. Mhm. Und dann haben sie es aber trotzdem gemacht und es ist halt cool.
Hashtag Butterfly?
Ja, die nicht mal nur, unbedingt, aber bei mir sind es noch ein paar spätere, die so richtig reingehauen haben. Und aber auch auf der anderen Seite ein paar so Zwischenbosse, die sich dann auch ständig wiederholen, die ich finde, man hätte komplett rausschneiden können aus dem Spiel.
Das ist auch meine Kritik, so dieses klassische, dieses träge Game-Design von diesem Spiel, dass man dann immer wieder auch an Bosse reinrennt, an die man nur optional und das Spiel sagt dir nicht wirklich.
Da kann dir Robin ein ganzes Buch
von schreiben. Also ich bin in so eine Höhle rumgerannt und dann überall so Todesnebel und ich sterbe die ganze Zeit, bis ich halt dann irgendwann realisiere, dass mir einer sagt, ja nee, da kannst du noch lange nicht
hin. Ich habe eine wichtige Frage an dich. Aha. Hast du das Kind in dem Turm schon gefunden? Hast du?
Nee.
Okay, mach das. Weil du.
Es ist
vielleicht möglich. So, man kann vielleicht drei Viertel dieses Spiels quasi spielen, bevor du es spielen musst und solltest.
Ja.
Und dann 20 Stunden die Story des Spiels komplett verpassen.
Und
also Idioten machen das vielleicht. Ich weiß nicht, für wem das passiert.
Aber mir passieren solche Dinge auch in solchen Spielen. Also ich mag es ja im Prinzip schon, wenn du dann die Welt so entdeckst und dann überhaupt. Aber irgendwie fand ich es dann so arg auf die Länge gezogen.
Das ist eine meiner Kritiken an dem Spiel. Ich finde, das passt nicht zum Spiel.
Ja.
Das Spiel will sich halt ein bisschen linearer erzählen.
Genau, und dann macht es doch bitte linearer auch.
Sein, aber weil es dann immer noch diesen Dark Souls DNA irgendwo tief in sich drin hat, muss es dann trotzdem so irgendwie halb offen sein und hat so ganz viele Sachen aus Dark Souls so die geerbt, wo ich mir gewünscht hätte, wenn ihr jetzt so ein anderes Spiel macht, dann macht was anderes.
Ja.
Löst euch komplett davon. Und ich finde, sie haben sich nicht genug gelöst dafür. Und deswegen bin ich dann als Fan in so einem Zwischenstadion, wo ich ganze Zeit mich erinnert fühle an Dark Souls, aber es will was anderes machen und ich kann mich da nicht so richtig von lösen.
Ja, und mich hat es auch nicht abgeholt an der Stelle, weil ich dann denke, ja, dann ist ja doch wieder wie Dark Souls. Ja?
Ja,
genau das mag ich ja an den Spielen nicht, sondern ich hätte es gerne ein bisschen linearer gehabt. So. Ja.
Okay, Leute, wir müssen ein bisschen positiv werden, sonst werden wir...
Also was ich an Sekiro sehr mochte, aber leider kommt das halt auch direkt mit so einem Haken hinterher, deswegen, aber trotzdem will ich es mal ansprechen. Und Haken passt auch ganz gut, ist diese Enterhaken-Mechanik, weil du dich an Sachen überall ranziehen kannst. Und gerade in diesem ersten Level, wo du über die Häuserdächer rüber bist, das hat für mich super funktioniert. Da fand ich das richtig, richtig toll. Mhm. Und so ab der Mitte, Ende des Spiels vergisst Sekiro das so ein bisschen. Also da ist es immer noch relevant und es gibt immer noch Dächer, auf die du dich hochziehen kannst. Aber die Levels scheinen mir persönlich nicht mehr so drumrum gebaut zu sein. Und das fand ich ein bisschen schade, dass es diese Mechanik dann so ein bisschen außen vor lässt. Weil ich glaube, damit hätte man noch mehr machen können.
Auf jeden Fall.
Und generell, wenn man jetzt sagen würde, okay, wir machen einen Sekiro 2, da wäre ich tatsächlich sehr dabei, wenn man daraus lernt, aus dem, was sie dort gemacht haben. Und das dann vielleicht eben diesen Schritt weiter geht. Weißt du, dass man sagt, okay, wir machen jetzt so ein richtiges Actionspiel. Ich hätte ja sogar nichts gegen Neo-Style-Level-Select, dass du gar keine zusammenhängende Welt hast. Weil also, das können sie gerne bei den Dark Souls und Bloodborne-Spielen machen. Und hier dann wirklich kohärent durchdesignte einzelne Levels mit einem linearen Abschluss.
Was ich bei dir höre, dagegen. Ist das, was ich auch schon gesagt habe, nämlich, dass du einfach an Ninja Blade 2 willst.
Das auch, Sekiro. Ja, von From Software.
Ja. Also, setz dich
dran. Also, wenn wir dann noch nach New York City gehen, in der Moderne, mit aber dem gleichen Ninja.
Ich garantiere dir, es wird ein neues, ein Secret Ending geben bei Metal Wolf Chaos XD, wo es einen Teaser am Ende gibt.
Oh, wie bei Unimusha, nach 2. den Credits kommt so
ja, da das kommt nächste. Der Präsident wird von einem Ninja.
Geil.
Hallo, hast du Ninja Blade mal gespielt? Es ist Ninja spektakulär. Blade
ist toll.
Toll ist ein großes Wort, aber es ist spielenswert. So, liebe Leute, ich habe jetzt 15 Minuten lang direkt die Stimme runtergezogen.
Ja, aber dann lass mir doch noch ein paar positive Sachen zu Days Gone sagen.
Warum? Ja, bitte.
Nee, das will ich nicht.
Doch, geht zum nächsten
doch, Spiel. Ich möchte es bitte. Weil bei mir war Days Gone so, mir hat das Spaß gemacht, ich fand es okay, aber es hat mich jetzt auch nicht komplett gepackt. Aber ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, oh, was für ein Scheißspiel.
Ich hätte nie erwartet, dass mich Days Gone überhaupt packt. Hängt aber auch so ein bisschen damit zusammen, dass ich es dann beruflich spielen musste, weil ich eben zu einem Preview-Event dann eingeladen wurde von Sony und dann habe ich halt ein Preview dazu gemacht und bin dann auch bei den Band-Studios gewesen für so eine Reportage. Und ich glaube, dass das was ausgemacht hat, weil ich halt gesehen habe, wo Band liegt und wo Band arbeitet, nämlich da in Oregon und wie detailliert dieses Spiel.
Hast du lecker Essen bekommen zufällig beim Studio?
Und eine schöne Tasche.
Nein, ich habe dann auch echt lange darüber nachgedacht beim Spielen, so ob das funktioniert hat, aber es war jetzt nicht die PR-Reise, die mich da manipuliert hat.
Du meinst
sondern
einfach, dass einfach du die Umgebung sehen, gesehen hast, die das beeinflusste?
Genau, weil wir sind in Portland angekommen.
Ja.
Mit dem Flugzeug. Und dann sind wir rübergefahren nach Bend. Und dann habe ich halt so gesehen, so wie die Landschaft dort aussieht. Und dann spielst du dieses Spiel. Und dann habe ich auf einmal gemerkt, so wie authentisch die diese Umgebung eingefangen haben. Ja. Und dieses ganze PR-Geschwätz, was man so normalerweise hört, da war halt irgend so ein PR-Dude, der dann gesagt hat, ja, wir haben hier Wetterwechsel reingebaut. Und dann schläft er mir schon das Gesicht ein. Bei solchen, wo man dann immer so denkt, so ja, Partikeleffekte, bla und so. Ja.
Genau.
Und dann waren wir aber eben vor Ort in Bend und auf einmal zieht es halt zu, es war gerade irgendwie 20 Grad und es fängt an zu schneien und so, ja. Und die hat gesagt haben, Bend ist in so einer komischen Region da in Oregon, wo du halt an einem Tag alle vier Jahreszeiten tatsächlich erleben kannst, ja. Es regnet, es stürmt und unter Umständen schneit es auch mal im Juni. Das
stelle ich mir sehr anstrengend vor.
Es wirkt wie ein Zelda-Land.
Ja, und du fährst halt, und in so Open-World-Spielen hat man ja oft so das Problem, also gerade bei Days Gone fährt man ja irgendwie 2 Kilometer mit Motorrad und der Tank ist leer,
ja.
Weil die Welt halt so relativ schmal und klein ist. Aber das war halt in Oregon auch so. Wir sind da gefahren und dann war so ein kleines Schild, hier geht's hoch zu Mount irgendwas. Mount Rushmore, ich weiß nicht, wie der heißt.
Mount Everest Doom, Mount, oder so, man weiß es
Mount nicht. Mount irgendwas. Und dann sind wir da hochgefahren und waren halt innerhalb von einer Viertelstunde mitten im Skigebiet. Und dann sind wir runter, da waren wir wieder in einem Wald, so schwarzwaldartig mit riesigen Tannen und noch ein Stückchen weiter war halt Sumpfgebiet. Und es war wie im Spiel.
Also es hört sich dann als ob du Ben sehr gerne magst.
Ja,
den Ort
Ben. Willst du Oregon. Willst du? Ja. Die haben geiles Craftbier
dort. Gab es in Ben vielleicht auch ganz viele Menschen, die du getroffen hast, die du richtig verachtenswert scheiße fandest und mit denen du keine Sekunde reden nett wolltest? Ja. Da hat das Spiel dann nicht gut Ben wiedergegeben.
Das stimmt, ja. Nein, ich kann es auch total nachvollziehen, warum man Days Gone so ein bisschen langweilig finde, weil ich hatte das Spiel so erfahren und gehört im Vorfeld und dachte so, oh Gott, nee, jetzt kommen sie hier mit dieser Motorrad-Liebhaber-Atmosphäre und diese Assi-Typen, die da rumrennen und ein bisschen Zombies da und Open World kann ich sowieso schon nicht mehr hören. Aber ich finde dann, im Spiel hat es für mich funktioniert. Also ich muss mich nicht immer mit dem Hauptcharakter identifizieren. Ich mag den Typen auch bis heute nicht.
Ach so, okay, das hat dann bei dir auch nicht funktioniert.
Nee, der ist ja auch ein Arsch.
Ja.
Ist auch. Und er soll halt cool, ein cooler Arsch sein, dass er denkt so, ah, badass.
Ja, aber ich glaube,
er soll auch schon ein Arsch sein.
Er soll schon auch ein Arsch sein. Er ist aber ja so dieser
1%. Ich hab die Story halt nicht durchgespielt. Also ich weiß nicht, inwieweit die Geschichte ihm einen Charakter-Arc gibt.
Er wird schon sympathischer so insgesamt. Okay. Ja, und hinterfragt auch so sein Solo-Sein, während die anderen sich da alle so zusammen.
Aber ich mag den Schauspieler sehr gerne, Sam Witwer.
Und ich finde eben genau das hat für mich funktioniert. Also sie haben das halt eben wie gemacht, wie bei Uncharted, dass sie die Motion-Capture-Szenen gemeinsam aufgenommen haben mit den Schauspielern in einem Set und haben die Motion-Capture und die Voice-Aufnahmen gleichzeitig gemacht. Und ich finde, dadurch wirkte das für mich sehr authentisch, diese Dialoge, die Gespräche. Und ich konnte mich damit irgendwie sehr lange beschäftigen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, eben diese ungewöhnliche Landschaft zu sehen und diese trotzdem ungewöhnliche Zombie-Atmosphäre, dass du ja eigentlich, gerade für dich so mit Souls und so, das waren ja eigentlich wie große Endbosse, diese großen Herden mit 500, 600 Zombies.
Ich habe das Spiel durch 4 oder 5 Stunden gespielt, ich bin bis zu keiner Herde gekommen. Die habe ich nur auf einem Preview-Event gespielt. Ja.
Beziehungsweise es sind dann manchmal so kleinere Gruppen. Also ich hatte so ein paar Momente in dem Spiel mit meiner relativ kurzen Spielzeit, wo ich dachte, ah, okay, hier steckt tatsächlich was drin. Ja. Wenn du eben auf so eine kleine Zombie-Gruppe sind dann trotzdem 50 Stück oder sowas.
Das sind die anfänglichen nur, ja.
Genau, und die sind halt trotzdem, also einmal super animiert, aber dann eben auch, wenn du gerade dein Motorrad sonst wo abgestellt hast und du gehst in eine Höhle rein und willst die erkunden und merkst, okay, nee, das ist eine Zombie-Höhle, hier muss ich ganz schnell wieder raus. Und dann hast du halt so eine Traube an Zombies hinter dir. Das ist schon sehr lustig.
Ja. Also das fand ich ungewöhnlich für so ein Open World, dass du quasi gefühlt so Endboss-Mechaniken dann da drin hast. Es schleift sich dann auch schon so ein bisschen ab. Also nach einer Weile weiß man halt mechanisch, wie die funktionieren, wie die reagieren und dann ist es halt auch nur ein klassisches Open-World-Spiel. Aber ich fand, Days Gone hat sehr viel besser dieses Thema umgesetzt, wie zum Beispiel Far Cry New Dawn, was mich halt von Anfang an irgendwie nicht interessiert hat. Wo man also immer so abklappern. Und bei Days Gone hatte ich immer das Gefühl, der Typ hat eine Motivation. Alle Nebenquests, alle Sachen, die ich mache, haben irgendwie eine Motivation in der Welt. Das hat Days Gone für mich besser hinbekommen als so ein klassisches Far Cry.
Ja, also ich bin jetzt auch kein großer Far Cry New Dawn Liebhaber. Das habe ich auch noch ein paar Stunden gespielt, deswegen würde ich jetzt nicht widersprechen. Ich habe diesen Charakter einfach 2 Stunden gefolgt und wollte ihm einfach, also ich wollte mich selbst erschießen in diesem Spiel und einen der Zombies spielen, weil ich
du hast dich so in eine Zombie-Horde, nehmt mich.
Ich finde diese Charaktere wirklich so unerträglich scheiße. Und dann ist es halt in diesem Spiel, was für mich so, es war halt designt, um mir zu missfallen. Also alles an diesem Spiel ist darauf designt, dass es nicht dem Wünschen Robins entspricht. Von Busywork-Aufgaben wie dem Tank nachzufüllen, über alles voller Outposts, nicht alles voll, aber die Outposts, die dann so eine Liste haben von tötet 30 Gegner und dann hast du den Outpost befreit, zu halt diesen riesigen, oder du sagst, die ist nicht so riesig, aber sie wirkt am Anfang zumindest sehr groß, einer großen, offenen Welt, wo jetzt aber keine lebendigen, also wo, die ist ja, das ist ja keine offene Welt wie in GTA, sondern es ist ja eine offene Welt wie in einem
Far Cry,
ganz genau. Und Far Cry 5 hat so mich gebrochen in diesem Aspekt so ein bisschen. Mhm. Und für mich wirkte halt dieses Spiel wie von so einer KI entwickelt. Far Cry ist erfolgreich, lass mal ein Far Cry-Spiel machen.
Oh, ich finde das aber interessant. Also ich habe ja Far Cry 5 fast gar nicht gespielt. Ja. Wenn ich das sehr viel gespielt hätte, ob ich dann Days Gone anders empfunden hätte, weil es gibt ja Ähnlichkeiten, weil auch das Setting relativ ähnlich ist, ne? Mit dem Wald.
Ich habe Far Cry zu viel gespielt. tatsächlich. Okay. Und war dann sau enttäuscht von der Story. Und Days Gone fand ich viel natürlicher, okay. Ja, weil sie eben nicht so aufgesetzt
wird. Mich haben die sehr aneinander erinnert. Aber wie gesagt, du hast es ja auch durchgespielt. Ich habe es ja wirklich nur
Also Days Gone ist ein Grower. Das ist wirklich ein Spiel, was mit jeder Stunde besser wird. Im Gegensatz zu vielen anderen Open-World-Spielen.
Ich möchte mal ein Spiel nennen, was mich richtig begeistert hat Anfang des Jahres. Und dann je mehr Perspektive ich drauf bekam, desto besser hat es mir auch gefallen, nämlich Resident Evil 2, das Remake dieses Klassikers. Ich habe erst vor einem Jahr oder so das Original mal durchgespielt, also habe tatsächlich diese Referenz und habe da gemerkt, okay, selbst dieser PlayStation 1 Klassiker ist noch wahnsinnig toll aus heutiger Sicht. Funktioniert vom Leveldesign her noch super, funktioniert von seiner simplen, aber irgendwie sympathisch bisschen tölpelhaften Story ganz gut, weil auch die Charaktere tatsächlich sympathisch waren. Und das hat sich übertragen auf dieses Remake, nur dass sie jetzt eben die Perspektive gewechselt haben und es trotzdem geschafft haben, oder überhaupt mal wieder geschafft haben, Zombies bedrohlich werden zu lassen, für mich zumindest. Weil du ja normalerweise jetzt in den letzten Third-Person Resident Evils eher Actionspieler hattest, wo du die halt nach und nach weggeballert hast und es kamen ziemlich viele Zombies immer und die waren dann, also Resident Evil 6 hat es ja auf die Spitze getrieben, ne? Und da kam 7, war dann so ein First-Person-Ding, nochmal was sehr anderes. Und hier hast du wirklich eher das Gefühl, dass es wieder ein Survival-Horror-Spiel.
Wie mich das gestresst hat, dass ich nie wusste, ob die jetzt wieder aufstehen oder nicht. Ja, genau. Ich hasse das so sehr an diesem Spiel, aber im positiven Sinne.
Genau, und generell, sie halten auch viel aus, selbst wenn du ihn ein paar Mal in den Kopf schießt, dauert einfach ein bisschen gegen so einen Zombie zu kämpfen, wodurch ein einzelner Zombie, wenn du gerade nicht so viel Munition hast, wieder eine Bedrohung werden kann. Und ich mochte halt sowohl das Leveldesign als auch das Pacing als auch die Charaktere, was mir wieder, und das ging mir aber schon beim Original so, nicht so wahnsinnig gut gefallen hat, ist diese Spaltung in zwei Charaktere und du brauchst beide, um die komplette Story zu bekommen. Man macht halt, finde ich, ein bisschen zu viel dann nochmal genau das Gleiche.
Hätte ich besser gefunden, wenn sie hin und her geswitcht hätten zwischen diesen zwei Charakteren.
Ja, zum Beispiel. Oder du spielst halt eine nochmal abgespecktere Variante. Also sie kürzen ja schon viele Sachen ab, wenn du erst mit Leon anfängst und dann mit Claire spielst. Aber da hätte man wegen mir sogar noch ein bisschen mehr wegkürzen können. Aber so richtig schlimm fand ich das dann auch nicht, weil mir halt das auch spielmechanisch so viel gegeben hat, diese Level kennenzulernen. Und ich habe danach zwei Playthroughs nochmal mir angeschaut von anderen Leuten, die Resident Evil 2 gespielt haben und habe dabei nochmal das Spiel wertschätzen gelernt, weil ich auch gemerkt habe, okay, es macht mir auch einfach Spaß, diesem Spiel zuzusehen.
Es sieht auch so fantastisch aus, finde ich. Es sieht schön aus.
Diese RE-Engine ist Wahnsinn. Okay.
Allein wie der Typ am Anfang diesen Burger isst im Intro.
Ja,
ist
genau.
Ist für mich einer der Momente des Jahres.
Und dann natürlich Mr. X, der einen verfolgt. Das hat beim ersten Playthrough am besten funktioniert. Danach ist er dann wirklich für mich nur noch eine Spielmechanik, keine atmosphärische Bedrohung mehr. Aber trotzdem, es hat mich richtig abgeholt, das Spiel.
Ja, das ist mir schon im ersten Playthrough passiert mit Dr. X, wollte ich gerade sagen. Der Rollstuhl war einfach nicht so.
Stell dir mal vor,
der
hat so einen Kittel an.
Mr. X, wurde dann recht schnell zu einer Spielmechanik für mich. Allgemein in der zweiten, also mit zweiter Spielhälfte meine ich den ersten Playthrough noch. Diese Polizeistation finde ich halt auch sensationell großartig. Mich erinnert so ein bisschen an Resident Evil 7 in dem Aspekt, wo ich die erste Spielhälfte wirklich großartig finde. Und dann in der zweiten Spielhälfte ist mich so ein bisschen verliert, ohne dass ich es jetzt schlecht finden würde, aber es konnte für mich nicht an die wirklich hervorragende erste Hälfte heranreichen. Ja, und dass man es dann halt nochmal spielt quasi und das im Grunde ja nur, um die letzten zwei Minuten der Endsequenz zu bekommen.
Naja, nee, es gibt ja auch die ganze, wenn du
stimmt, du hast währenddessen auch noch, du hast völlig recht.
Ada und Shelly unterscheiden sich ja noch.
Dass man es aber trotzdem dann spielmechanisch nochmal sowas ähnliches spielt, wo dann recht wenige Änderungen sind, auf das ganze Spiel bezogen zumindest. Vielleicht auch ein bisschen öde, aber mir hat es auch insgesamt
aber sie haben Freude so viel bereitet. Angepasst und modernisiert, dass ich mir das tatsächlich auch gewünscht hätte. So eine modernere Erzählform, dass man eben beide Charaktere parallel spielt, sieht, um eben nicht zweimal das gleiche Spiel spielen
zu müssen. Es bricht halt sehr, sehr krass mit seiner Erzählung im Spiel, weil es keinen Sinn ergibt. Also du
wegen den Puzzles und so.
Ja, genau, du machst dem ersten Charakter Dinge und dann spielst du mit dem zweiten Charakter, währenddessen quasi auch Dinge erlebt hat, aber löst die gleichen Puzzle mit dem,
was er weil es quasi, das ist halt so eigenartig, es soll halt, also in meinem Headcanon ist es halt so, dass das eine Paralleluniversum ist, keine gleichzeitig passierende Geschichte.
Das ist ein bisschen weird einfach.
Aber genau, es ist halt weird. Es war im Original schon so weird, schlimm. Haben sie halt jetzt nochmal gemacht. Ja. Aber als Remake finde ich, also das ist, ich glaube, viel besser kann man ein Remake nicht machen, wo du das schaffst, dass das Remake spielerisch so gut ist, dass du das empfehlen kannst auf ganz vielen Ebenen, ohne dass es das Original obsolet macht. Weil ich finde, das Original mit seinen festen Kameraperspektiven hat immer noch so viel Eigenes, dass es für mich nach wie vor wahnsinnig gut funktioniert. Und ich würde jetzt nicht Leuten sagen, nee, spiel das Remake, das Original lohnt sich nicht mehr. Ich würde sagen, spiel beides.
Nee, aber du kannst das Ding auch Leuten geben, die noch nie was von Resident Evil gehört haben. Und
so,
für die funktioniert das auch gut. Also sie holen ja beide Leute, sie holen beide Zielgruppen ab. Ja, die das Original kennen und lieben und die, die es gar nicht können, kennen, können es auch spielen.
Das ich hätte einen zentralen Vorschlag, wie man das Remake noch besser machen könnte, und das ist, wenn es zu Dino Crisis 2 kommen würde, statt zu
Wenn Dinos kommen. Generell, wenn Dinos kommen, damit kannst du ganz viele Spiele besser machen. Leute. Devil May Cry 5 wäre besser, wenn Dinos kommen.
Das ist korrekt. Aber stell dir mal Dino Crisis 2 vor, mit dieser Grafik, dieser Inszenierung.
Sea of Solitude wäre besser, wenn Dinos kommen.
Es gibt so ein bisschen Dino. Also so, man kann
Bitte was?
Ja, es gibt große
Monster gibt es natürlich. Nein, aber so Remakes in dem Stile würde ich mir tatsächlich sehr viel mehr wünschen. Ich hätte nie erwartet, dass ein Remake tatsächlich dieses Jahr bei sehr vielen Leuten auf Platz 1 stehen wird. Und ich bin mir sicher, dass das bei Resident Evil 2 der Fall sein wird.
Das wird Gotis.
Ja, ja. 100%. Ohne Ende. Ja.
Also kommt natürlich noch drauf an, was in diesem Jahr noch kommt.
Aber hat gute Chancen.
Ja. Manu, hast du noch was im Angebot, was du besprechenswert mal für besprechenswert halten tust?
Also das Spiel, mit dem ich, glaube ich, dieses Jahr am meisten Spaß hatte, was ich auch nicht so hundertprozentig erwartet hätte, war Blood and Truth.
God damn it. Yeah. Das ist so scheiße. Eure Leute werden mich wirklich so hassen.
Habe ich nicht gespielt, das müsst ihr zwischen euch ausmachen.
Also Blood and Truth ist ein PSVR-exklusiver Titel. Und das finde ich immer besonders.
PlayStation VR,
genau. Das finde ich immer besonders erwähnenswert, wenn halt VR-exklusive Spiele kommen. Also das ist jetzt PS.
Also da gibt es schon viele.
Ja, es gibt schon ein paar. Astrobot zum Beispiel.
Also du meinst First-Party-exklusive, weil.
Nee, ich meine generell VR-exklusive Dinge, die nicht nur irgendwie optional VR funktionieren. Okay. Ja, also Blood and Truth ist von den London Studios, deswegen halt Sony-exklusiv. Mhm. Wird wahrscheinlich dann auch nicht für PC kommen. Nee. Genauso wie Astrobot. Mhm. Aber unabhängig davon hat mich die London Heist-Demo halt schon total begeistert. Die war auf dieser VR-Demo-Disc dabei.
Genau.
Ja, das war so ein ganz kurzes Ding, wo du halt in so einem GTA-London-Heist-Setting irgendwie und mit Gangstern unterwegs bist und dann Drive-By-Shootings machst und im Auto fährst. Und da hat man schon gesagt, okay, das hätte ich bitte gerne als ganzes Spiel und das ist Blood and Truth. Eine richtig coole Gangster-Atmosphäre, so ein bisschen wie die Guy Ritchie-Filme. Also du kommst ja eigentlich vor wie in einem Guy Ritchie-Film aus der Ego-Perspektive, redest mit Leuten, die so ganz breiten britische Akzente irgendwie auffahren. Das ist so fantastisch.
Das ist das Britische. Das ist wie eine Parodie von Engländern, aber es ist
aber sind halt Engländer. Ja. Und du stehst ihnen halt direkt gegenüber. Die wirken nicht Uncanny Valley. Ja? Du schaust denen in die Augen, die reden mit dir, die agieren. Der eine Typ hat immer so einen Fimmel und kann nicht ruhig sitzen und schmeißt ständig irgendwie Sachen durch die Gegend, nimmt sich Dartpfeile und wirft sie an die Wand. Also unglaublich lebendig in diesen Szenen. Und im Endeffekt ist es aber nur ein klassischer Rail-Shooter. Aber vor allem das Drumherum hat mich halt total begeistert. Ja, es hat so ein paar Action-Sequenzen, die im Fokus stehen, aber zwischendurch ist halt sehr viel Dialog, sehr viel Story, sehr viel Character-Building. Und die Leute, die bei mir im Podcast zu Gast waren, die hat es eher genervt, dass halt so viel geredet wird. Ja, der Micha meinte auch, warum labern die ganze Scheiße? Die ganze Zeit, ich will schießen.
Ich bin da so dazwischen. Ich mag es eher auch. Problematisch ist es halt, es gibt ja wirklich Sektionen, wo du 20 Minuten nicht spielst.
Ja. Also nicht aktiv schießt.
Ja, genau. Sondern halt guckst und werden Dinge erzählt. Genau, und du läufst ja nicht, deswegen ist es ja quasi auch eine Zwischensequenz.
Ja.
Und das Problem ist halt, dass das ja alles aus der Ich-Perspektive passiert. Das heißt, es ist einerseits sehr lebendig, weil die anderen Charaktere alle sehr gut animiert sind, aber es ist auch extrem statisch, weil du einfach meistens still an deiner Position bist und einfach einem statischen, einer Performance zuguckst, ohne dass es coole Kameraperspektiven gibt oder so, weil das ist halt, deswegen ist der Guy Ritchie-Vergleich so gut, weil das kommt halt voll hin von den Dialogen her und den Charakteren her, aber ein ganz zentraler Bestandteil der Guy Ritchie-Film ist ja auch die Inszenierung.
Ja.
Du erkennst Schnitte anhand der Kameraarbeit und der Schnitte sofort, das ist Guy Ritchie und das gibt's halt hier nicht, was natürlich einfach dem VR ein bisschen geschuldet ist. Da hätte ich mir eine etwas bessere Balance halt gewünscht. Andererseits aber auch nicht so wirklich, weil mein Problem kommt halt bei der Spielmechanik zustande. Ich bin halt riesiger VR-Fan. Wir haben hier, liebe Inside Moin Zuhörer, auf Hooked, dem YouTube-Kanal, ein Video über PlayStation VR mal produziert. Der Robin Schweiger hat das gemacht. Hervorragend,
toller
kann
Typ.
Ich euch sehr empfehlen.
Sexy. Guter.
Ja, naja, aber kompetent. und da habe ich schon ausführlich drüber geredet, was mir so an VR vor anderthalb Jahren
findet ihr alle so scheiße, viel. Die VR-Spiele?
Ja, bestimmt. ja, genau, das ist einfach ein Hate. Das ist ein großes Hate.
Hier sind 50 Spiele,
die dann scheiße sind. Und übrigens, habt ihr Spider-Man gespielt? Fickt euch. Nein, also, ich bin großer VR-Fan. Ich liebe VR. Ich spiele wirklich viel VR. Gerade gestern wieder 2 Stunden Beat Saber gespielt. Mhm. Und da hat es mich erinnert an so einen Launch-Titel von VR, spielmechanisch, weil du hast ja wirklich diese Railgun-Passagen, wo aber es keine, also das Spiel ist quasi standardmäßig, hat es alle Komfortfunktionen angestellt, die bei anderen Spielen optional sind. Das heißt, du kannst dich nicht flüssig drehen, die Bewegung ist immer extrem flüssig und wie bei einer Kamera. Du hast
sehr
keine,
langsam auch, ja.
Sehr lang, genau, es bewegt sich sehr langsam. Du drehst dich auch nie. Die Kamera dreht sich nie von links nach rechts, sondern sie, wenn sich der Charakter um 180 Grad dreht, dann gibt es eine Schwarzblende und dann guckt er in die andere Richtung. Weil sie halt nicht wollen, dass es irgendwie flüssige Bewegungen gibt, die dich in irgendeiner Art und Weise an Motion Sickness.
Aber dadurch kannst du das Spiel auch fast jedem in die Hand drücken
kann
und
man,
schießt halt los.
Ja. Aber das kann man selber bei sehr vielen anderen Spielen auch machen, die halt diese Option haben, die du anmachen kannst. Ja. Aber wenn ich als jemand, der kein Problem mit Motion Sickness hat, kann trotzdem die krassesten Manöver machen und flüssig mich umgucken und hast du nicht gesehen. Und das ist dann zusätzlich dazu, dass es halt ein Rail-Shooter ist, da habe ich mich sehr, sehr eingeengt gefühlt.
Ja, ist man auch, ja, klar.
Gerade im Vergleich halt mit sowas wie, nicht Bravo Team, Firewall, Zero Hour, was ja wirklich so ein Rainbow Six Siege ist, nur in VR, wo du diese Map komplett frei durchläufst und dich umguckst und sowas, da wirkte das für mich wie eine sehr, sehr, sehr zurückgefahrene Erfahrung, die hat für alle gemacht, die sonst nicht so viel
VR spielen. Bin ich absolut bei dir, aber der Vorteil dadurch war halt, dass du halt Teil der Inszenierung bist. Durch diese sehr starke lineare Levelstruktur hüpfst du halt aus einem Hochhaus, aus einem einstürzenden Neubauten auf einen Helikopter und hältst dich im letzten Moment dran fest. Oder springst halt per Paraglide vom Kran runter, was du halt in so Open-Geschichten, wo du selbst dich frei bewegen kannst, nicht hast. Und das fand ich halt bei Blood and Truth einfach auf Perfektion getroffen. Ja, die haben sich vorgenommen, wir machen einen Actionfilm mit dir als Hauptdarsteller. Mhm. Und das haben sie hundertprozentig genau getroffen, finde ich. Diese Freiheit habe ich da deswegen gut in Kauf nehmen können.
Ja, sehr gut.
Fand ich super.
Es war kein Astrobot, deswegen habe ich es nicht gespielt.
Oh, Astrobot ist bis jetzt ungeschlagen.
Astrobot ist so toll. Firewall Zero Hour möchte ich euch allen sehr ans Herz legen.
Aber das war reiner Multiplayer, ne?
Ja, das hat einen.
Oder
du kannst es mit KI auch in so einen Horde-Modus kannst du quasi spielen.
Das sind dann halt Bots, es gibt keine Story oder so.
Ja. Genau, aber da und da jedes Headset ein integriertes, jedes VR-Headset ein integriertes Mikro hat, reden alle miteinander, sind sehr freundlich und das ist eine tolle Community online. Ja. Ich möchte mal über was überreden, was mich begeistert hat. Und das ist etwas, was, glaube ich, da hast du aber auch bald Interesse bekundet, da bin ich sehr an deiner Meinung interessiert, nämlich Travis Strikes Again, No More Heroes. ich bin riesiger Suda 51-Fan.
Ich auch,
übrigens. Ich habe gerade erst letztes Jahr Silver Case endlich nachgeholt. The Silver Case, das Visual Novel, sei eines seiner Erstlingswerke.
Ursprünglich PS1, oder?
Das weiß ich gar nicht. Es könnte sein. Es war halt so ein Nachfolger zu, ich glaube, das war Moonlight Syndrome, was er vorher gemacht
hat. Witzigerweise hast du das ausgepackt, als ich letztes Mal bei euch war. Da kam der Postbote und hat
Silver Case gebracht. Da kam die PS4-Version, ja.
Ist ja lustig.
Ja, das weiß ich noch. Das ist tatsächlich sehr lustig. Und ich habe das gerade so durchgespielt und war deswegen so auch in dieser Suda 51-Welt sehr drin gerade. Und Travis Strikes Again ist halt wirklich wie Silver Case in dem Sinn, dass es spielmechanisch kannst du das niemandem so richtig mit richtig gutem Gewissen empfehlen, aber atmosphärisch, erzählerisch, ich weiß gar nicht, wie ich da die...
Vierte Wandbrecherisch.
Das vor allem. Es macht da alles. Und es ist halt ein riesiges Fanservice-Produkt für Suda-Fans, weil es quasi alle Charaktere und alle Welten vereint.
Aber genau deswegen bin ich so enttäuscht von Travis Strikes Back. Weil genau das, was mir da versprochen wird, was wir beide feiern an dem Spiel, dieses vierte Wand durchbrechen, allein schon, dass man Spiele in einem Spiel spielt, in so einer Todeskonsole, dass man...
Death Drive Mark II.
Ja, großartig, dass man Charaktere trifft, dass man so einen Text Adventure im Spiel hat. Das ist so fantastisch alles. Und dann ohrfeigt dich das Spiel mit diesen unfassbar langweiligen Plattformsequenzen. Also,
Plattforming?
Naja, diese ist doch Plattforming.
Na, du kämpfst ja. Plattforms eigentlich nicht, nee.
Ja, aber du
also
du läufst,
down,
du läufst,
action
naja, je nach Level halt, aber du läufst seitlich und hüpfst auf diesen Plattformen rum, in diesem einen furchtbaren Level, wo man in diesem Hotel diese verschiedenen Türen suchen muss.
Ach so, in der einen Sektion.
Oh Gott.
Also aber man muss sagen, generell ist es halt ein Hack-and-Slay-Spiel. Also es ist jetzt kein Jump'n'Run, sondern du spielst aus so einer ISO-Perspektive und hältst als Gegner, aber es gibt wenige.
Genau, und die Hack-and-Slay-Parts, die gehen ja noch. Mhm. Die werden dann nach einer Weile immer ein bisschen monoton, aber dann ist der Level auch wieder vorbei und dann geht's ja noch. Und dann kommt diese schreckliche Hotelsequenz, wo man diese Türen sucht.
Die ewig dauert.
Und alle, ich finde generell alle Gameplay-Mechaniken in diesem Spiel funktionieren für mich so überhaupt nicht. Die wiederholen sich ständig, die sind träge, die sind zäh. Allein diese Plattforming auf diesen Donuts rumzuhüpfen, ich hab am liebsten den Controller in die Ecke geschmissen.
Das habe ich schon verdrängt, dass es existiert.
Es war so ekelhaft. Und dann habe ich mich wieder gefreut, oh geil, jetzt habe ich es geschafft, jetzt kommt wieder Bonus. Ja? Und dann hast du wieder so geile Episoden, wie dann, wo du die Unity-Engine quasi im Spiel siehst oder so, ja, und die Vektoren nicht fertig sind und so. Ja. Großartig. Und ich wollte es immer lieben und dann kam wieder das Spiel mit einem blöden Level-Mechanik.
Da würde ich dir auch nicht widersprechen. Ich habe da eine relativ große, also ich kann das sehr gut verzeihen. Gerade bei Suda bin ich da sehr in der Lage, weil ich tatsächlich so jemand bin, ich nehme lieber so sehr mittelmäßig langweiliges Gameplay und dieses spektakuläres Erzählung, die so komplett weird ist und einzigartig, als umgekehrt. Also umgekehrt ist mir dann weniger lieb. Wenn es dann spielmechanisch großartig wäre, aber sich komplett langweilig präsentieren würde und seiner Erzählung und seiner Atmosphäre, wäre ich eher enttäuscht. Deswegen konnte ich damit gut leben, würde dir aber zustimmen. Also größte Problem, wenn das Spiel zu lang ist. Das geht ja so 6-7 Stunden und jedes Level dauert eine Stunde zu lang. Ja, bei jedem Spiellevel oder eine halbe Stunde. Bei jedem Level denkst du dir, okay, jetzt habe ich es bestanden und dann geht es noch 30 bis 50 Minuten.
Ja, oder dieses Autorennen ist auch einfach völlig doof.
Ja, das Autorennen. War bei mir, fand ich, also da habe ich dann, war ich in 10 Minuten fertig oder 5 Minuten, das war.
Aber die Grundidee, da hätte ich mir halt ein bisschen immer, ich habe immer gedacht, okay, jetzt kommt die nächste Spielidee im Spiel, da kann er bestimmt was Geiles draus machen, aber irgendwie hat man so das Gefühl, mechanisch ist ihm da nichts mehr eingefallen und das Drumherum ist alles super.
Es ist natürlich auch nur mit sehr wenigen Leuten gemacht, irgendwie 6-7 Leute, die da, glaube ich, zentral dran gearbeitet haben. Das war so, als er angefangen hat, Grasshopper wieder so ein bisschen aufzubauen, der Goichi Suda, war das so eines der ersten Projekte, auch für die neuen Leute, die dazugekommen sind, um so ein bisschen reinzufinden als Team. Und das merkt man halt, es ist wirklich nichts groß spektakuläres. Es sei denn, man will halt wirklich so das Smash Brothers der Super 51-Universen erleben.
Ich finde, man kann es halt wirklich nur Leuten empfehlen, die bis jetzt jedes Suda-Spiel aufgesogen haben wie wir und die können dann sich da durchleiden.
Ich glaube, ein guter Gradmesser ist, wenn man zufällig auch sowas wie Flower, Sun and Rain gespielt hat oder halt Silver Case, ob man dafür eine Toleranz hatte, eine Geduld hatte, weil die sind auch Spiele, also Flower, Sun and Rain hat halt Rätsel, die du nur lösen kannst über das Handbuch, das die meisten Leute nicht mehr besitzen. Und das ist so ein weirdes Spiel. Und wenn du halt dafür Toleranz hast, dann hast du, glaube ich, auch für Travis Strikes Back Toleranz. Ich kann aber jeden verstehen. Nein, Again, Back ist das.
Er kommt ja zur Gamescom.
Again heißt das Spiel.
Genau, Again heißt das Spiel und Travis Strikes Back heißt das Visual Novel, das es im Spiel gibt.
Genau.
So, warum war's?
Und im Endeffekt führt es dazu, dass wir No More Heroes kriegen, das nächste.
No More Heroes 3, genau. Das ja in diesem Spiel geteased wird auf sensationelle Art und Weise. Davor gibt es ein Level, was eine Referenz ist ein sehr also das falsche Wort eigentlich, aber eine Referenz tätig zum früheren Spiel auf eine Art und Weise, die ich nie gedacht hätte, dass ich auch sehr geliebt habe. Es hat mich mehr unterhalten als 90% aller anderen Spiele dieses Jahr.
Glaubt ihr, dass No More Heroes 3 wieder dann was ein bisschen Größeres wird?
Das wirkt schon so, ja.
Arg viel kleiner als Strikes Again kann es eigentlich nicht werden.
Genau, und sie nennen es ja 3, also es wirkt für mich wie eine sehr bewusste Entscheidung, dass also sie das halt
nicht. Es wäre dann komisch, wenn das jetzt auch ein Top-Down-Spiel wäre.
Genau, aber da bin ich mir sehr sicher, dass es nicht der Fall ist, ganz kurz das am Ende anspielen kannst und da in der Schulterperspektive bist.
Das wird ganz klassisch wieder,
andere Animationen und so. Im Trailer haben sie ja auch schon so halb Interface-Elemente eingeblendet.
Wie es mal aussehen könnte.
Genau, weil das ja auch so andeuten soll, ja, okay, das ist so ungefähr das Spiel, was es mal wird. Ja. Gut, dann bringe ich mal ein Spiel an, worüber ihr zwei wahrscheinlich nicht reden könnt, nämlich Samurai Showdown. Oder hast du das gespielt,
Manu? Ich habe es kurz angespielt. Wir haben es bei uns bei Le Snack, so in dieser Sammelfolge, wo wir mehrere Spiele besprechen. Mich aber auch sehr begeistert und ich finde es optisch umwerfend.
Das finde ich auch und ich finde es vor allem spielerisch richtig, richtig toll. Also es ist eines der coolsten Kampfspiele, die dieses Jahr erschienen sind. Mortal Kombat hat mich ja eigenartigerweise nicht so sehr bekommen, aber unser Kollege Leo ist da so richtig, richtig drin in Mortal Kombat. Bei mir hat aber dafür Samurai Showdown richtig reingehauen, weil obwohl das inhaltlich sehr dünn aufgestellt ist, weil mehr als so ein Arcade-Slash-Story-Modus und irgendwie Survival-Modus oder sowas, also ganz Standard-Kampfspiel-Features, hat's im Singleplayer-Bereich nicht. Und ansonsten gehst du halt online oder spielst es mit jemandem auf der Couch. Und gerade dieses Online-Spielen oder jetzt eben auch mit Leo das auf der Couch zu zocken, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil dieses Kampfsystem so gut ist und diese Samurai-Fantasie so gut umgesetzt wird, dass sich da zwei Schwertkämpfer gegenüberstehen. Also sind nicht immer Schwertkämpfer, aber es ist waffenbasierter Kampf. Und du so Mechaniken in dem Spiel hast, die extrem High-Risk, High-Reward sind. Also, dass du einen Move machen kannst, den kannst du nur einmal im Match machen. Aber wenn der landet, zieht er 70% des Lebens vom Gegner ab und wird auch entsprechend inszeniert. Also entweder ist es so ein Ding, wo das Bild kurz schwarz wird, der Gegner, dein Typ zischt einmal durch den Gegner durch, ihr steht euch dann so gegenüber, der mit dem Rücken zu dir, und dann spritzt so Blut aus ihm raus und alles ist nur schwarz, rot, weiß dargestellt.
Das sieht super aus.
Das sieht super toll aus. Und dann gibt es halt noch richtige Ultra-Moves, die so richtig inszeniert sind, und die Charaktere unterscheiden sich alle so stark voneinander, auch spielerisch. Das hat mich auf der Ebene richtig, richtig abgeholt. Ich finde, das ist eines der spaßigsten Kampfsysteme, die man so haben kann, und auch sehr eigen. Also hebt sich sehr ab von Street Fighter, von Mortal Kombat oder Dragon Ball FighterZ oder sowas. Deswegen da an der Stelle wirklich noch mal eine Empfehlung. Wenn ihr das spielmechanisch schätzen könnt, dann könnte das auch eines der besten Spiele sein, was man so spielen kann in dem Bereich.
SNK auf jeden Fall,
Klassiker. Genau, ein SNK-Klassiker, der zurückkehrt, ist ja eigentlich eine altehrwürdige Reihe,
Samurai Shodown. Ja, es ist auch so eine Art Reboot, also spielt irgendwie zwischen dem ersten und dritten Teil, haben sie irgendwie gesagt.
Oh, ich weiß gar nicht,
Charaktere sind wieder dabei.
Irgendwie
das ist aber dem Spiel tatsächlich egal.
Ja,
da hat mich Mortal Kombat ein bisschen mehr abgeholt wegen dieser coolen Kampagne. Nicht wegen der Story, aber weil es halt einfach so cool inszeniert ist, diese ganzen Animationen zwischendurch, zwischen den Kämpfen fand ich sehr unterhaltsam, diese Trash-Geschichten.
Das machen sie auch richtig gut, ja.
Genau. Ein Spiel, was mich komplett überrascht hat, weil ich gar nicht gedacht hätte, dass mich das so anspricht. Also ich mag die Zelda-Serie sehr, vor allem die 2D-Zeldas. Ja? Die sind eigentlich meine Favoriten. Mit Outer Breath of the Wild bin ich nicht so hundertprozentig warm geworden, aber gerade die klassischen Pixel-2D-Zeldas.
Darksiders 3 kam aber letztes Jahr raus.
Bitte?
Darksiders 3 kam letztes Jahr raus. Ich weiß,
das war ja leider nicht mehr Zelda.
Das kam schon letztes Jahr.
Und deswegen hat mich Cadence of Hyrule
Das ist toll.
Crypt of the Necrodancer featuring The Legend of Zelda heißt der volle Name dieses Spiels. Ich liebe es.
Ja.
Hat mich komplett weggeblasen. Ich fand es so witzig. Ich bin bei Crypt of the Necrodancer nie so richtig reingekommen, weil es halt so nur ein Roguelike ist. Und du stirbst halt und musst immer wieder von vorne anfangen, weil es halt nur dieses Random-Generated-Geschichte ist. Ich finde die Grundmechanik gut, aber es ist halt bockschwer. Und dann kam Zelda Cadence und ich finde es fantastisch. Diese auf diesem Rhythmus zu kämpfen, du hast gleichzeitig irgendwie das Gefühl, du spielst ein Puzzle-Game, auf diesen Oberwelten diese Puzzle zu lösen in den Screens, diese unfassbar putzige Grafik, dann diese fantastische Musik, also für mich der Soundtrack des Jahres.
Sind auch super Remix, also wirklich, wo du ein Oberwelt-Theme hast, in dem fast alle Overworld-Themes der vergangenen Zeldas angeteased
aber halt als Dance-Remix
von
dem Danny Barioski oder wie er heißt, der auch die ganzen Pixel-Spiele da gemacht hat, Isaac, Binding of Isaac und so, Super Meat Boy, der Musiker, und ist fantastisch. Also
ich glaube aber den neueren Super Meat Boy Soundtrack, nicht den ursprünglichen.
Nee, den Original hat er gemacht.
Ist das so?
Ja.
Okay.
Ja. Glaube ich. Habe ich, glaube ich, geguckt.
Ja, ich vertraue dir da völlig.
Aber auf jeden Fall hat er das eben geschafft, diese Vertrautheit in diesem Spiel einzufangen, gerade durch die Musik, weil die halt so im Mittelpunkt steht. Gameplay-mechanisch funktioniert das für mich super gut, weil du so eine neue Challenge einfach hast. Du spielst nicht ein klassisches Zelda, aber hast halt trotzdem so eine klassische Zelda-Herausforderung, diese Items zu finden, und dann in diese Dungeons zu gehen. Und in den Dungeons selber ist es ja dann doch wieder sehr Crypt of the Necrodancer. Und was ich mir wünsche seit diesem Spiel, ist mehr so Remix. Also zwei Marken, die sich irgendwie treffen und daraus ein neues Spielgenre kreieren. Warum gibt es das nicht öfter? Ich finde es fantastisch.
Also ich bin da auch so voll, dass ich mir denke, dass Nintendo das viel öfter machen sollte. Hier nehmt
nicht
unsere,
nur Nintendo, alle.
Ja, aber gerade bei Nintendo, die sonst immer sehr vorsichtig gewesen sind.
Cadence of Bent. Na, lieber Manu.
Die immer sehr vorsichtig gewesen sind mit ihren Marken, die dann mal sowas wie ein Hyrule Warriors veranlasst haben. Ja. Und das war richtig gut. Und jetzt mit Cadence of Hyrule hat es auch richtig geklappt. Ich mochte auch sehr, dass es halt wirklich, es ist nicht nur Crypt of the Necrodancer, sondern die Zelda-Elemente haben wirklich einen Einfluss auf dieses Gameplay.
Und machen
Gameplay
das Spiel im Endeffekt besser.
Und machen das Spiel besser, ja. Und ich finde, es hat auch einen richtig guten Flow gehabt. Also ich war da zwar nach 5,5 Stunden oder sowas durch, aber ich fand, das hat sich super gut angefühlt. Da war jetzt kein Gramm Fett dran oder sowas.
Null. Ja. Funktioniert super.
Genau, würde ich dir vollkommen zustimmen. Und ich glaube, der Komponist Danny Baranowski ist wirklich der vom
Original. Ich mag auch nur den Original Super Meat Boy Soundtrack. Den anderen mochte ich nicht.
Ja, ist gut. Ich habe hier noch eine Liste von Spielen, wo ich gar nicht weiß, welches ich wählen will, weil ich über sie alle eine Stunde lang vor mich hin gaschen könnte, weil ich sie so toll finde. Ich glaube, ich werde einfach mal kurz bei A Plague Tale stoppen. A Plague Tale Innocence, ein französisches Spiel, wo ich mir beim Previews so dachte immer, ja, das wird halt eines dieser Spiele sein, das so viel mehr will, als es Geld für hat, aus Europa. Mhm. Und dann findet man das interessant und cool, theoretisch, aber dann spielt sich bestimmt wieder total müllig und ja, schade. Mhm. Schon vorher so ein bisschen abgestempelt. Also nicht bewusst, jetzt nicht gesagt, das hasse ich, sondern ich gesagt, ah, ich bin sehr skeptisch. So vielleicht eher sagen. Ich war sehr skeptisch. Und dann aber selbst gespielt, bin komplett begeistert. Ich liebe dieses Spiel. Mhm. Es erzählt sich überragend, richtig toll. Ich mag die englische Synchro sehr gerne, die dann, also da hört sich halt an, als ob, nee, ich hab's ja französisch gespielt. Ich mag die englische sehr gerne.
Ich
hab's auch beides gespielt. Also ich mag die englische Synchro auch ganz gern, wo sie halt einen starken französischen Akzent haben, aber ich hab's dann gespielt tatsächlich auf Französisch und mit deutschen Untertiteln. Und das ist, finde ich, eine wirklich dieses Jahr fast unerreichte atmosphärische Erfahrung, weil dieses Spiel wirklich in seine Welt hineinzieht und mich da nicht mehr losgelassen hat. Es geht vielleicht am Ende ein bisschen zu sehr in seine Fantasy-Mythologie rein, ist, glaube ich, ein Argument, das man tätigen könnte. Es wird ein bisschen zu verspielt, so wortwörtlich, weil es so einen größeren Fokus auf seine Spielelemente zum Ende hinlegt. Ja,
zu mechanisch im Endeffekt.
Zu mechanisch, ja. Das ist das beste Wort, was Podcaster nutzen würden, die sich mit Worten auskennen. aber das sind für mich nur so kleine Kritikpunkte, die an dem Gesamtkunstwerk für mich wenig einreißen, weil es mich erzählerisch gepackt hat, es hat mich spielerisch ständig überrascht, auch wie gesagt, es nimmt ein bisschen Überhand, aber bis zum Ende hin sorgt es für neue Ideen. Es ist ein Spielkonzept, wo du eigentlich denkst, wenn ich es eine Stunde, zwei Stunden spiele, ist es wahrscheinlich schon so langweilig, weil ich alles gesehen habe. Aber es ist clever genug, da immer wieder neue Twists reinzubringen. Und diese beiden Hauptcharaktere, das Geschwisterpaar.
Hat dich das Kind nicht genervt? Viele sagen ja so, oh, der kleine Junge nervt mich so.
Überhaupt gar nicht. Ich fand den komplett nachvollziehbar zu jeder Sekunde.
Er ist halt auch manchmal pampig und irrational und so.
Das ist, was ich so mochte, das hatte ich auch bei uns im Podcast erzählt, er wird manchmal so pumpig und dann haben sie so einen Streit, diese beiden, aber das ist dann nicht so, dass das zu diesem großen Konflikt hochstilisiert wird, wo die dann groß miteinander reden müssen, es tut mir so leid, was ich da gesagt habe, sondern manchmal sind die pumpig zueinander und sagen, ja, dann geh doch weg.
Ja, so wie Geschwister halt
sind. Genau, und 5 Minuten später umarmen die sich dann einfach wieder, weil sie das schon wieder vergessen haben, dass sie sich da angepumpt haben. Und das wirkt für mich so realistisch, es wird nicht alles so hochgebauscht, sondern manchmal sind die einfach pumpig und dann sind sie auch wieder lieb zueinander und es ist eine komplizierte Beziehung, aber sie mögen sich schon, ich mochte es sehr.
Ja, für mich auch eins der Highlights dieses Jahr, auch wenn ich leicht die Kritik gab an diesen Mechaniken, weil das Spiel mir an manchen Punkten dann doch zu viel Spiel sein will eigentlich. Also es hat so die Atmosphäre von diesen klassischen Narrative Adventures, nenne ich es jetzt mal. Ja, es hat eine sehr dichte Atmosphäre und ist, wie du schon gesagt hast, ein kleines Studio. Die hätten das auch echt noch ein bisschen reduzierter für mich haben können. Also gerade die Bosskämpfe, die so drin sind, die hätte man komplett weglassen können.
Es gibt dann am Anfang einen Bosskampf, der wirklich desaströs ist, wo du diese Rüstung abmachst.
Ja.
Wo ich mir sage, was ist das denn? Das bricht komplett. Du siehst halt wenige Minuten so ein richtig schlimmes Event in dieser Stadt, sehr realistisch.
Ja, und sie ist fühlt sich ja so zerbrechlich an. Also
genau.
Sie ist ja wirklich ein Kind und sie hat einen kleinen Bruder auch noch dabei und dann kämpfst du wirklich gegen einen voll ausgerüsteten Ritter mit einer Steinschleuder.
Und musst dem an bestimmten Punkten treffen, damit du die Rüstung dem ausziehst. Und
ab dem Moment wird es aber wieder gut.
Genau, das ist fast einmalig bis zum Ende.
Ja.
Und aber da habe ich mir gesagt, oh fuck, wenn das Spiel ist. Aber das ist es nicht. Also auch da eine Entwarnung, steht diesen Kampf durch und dann
Herz wieder ein bisschen zurück. Ist so eine Erwartungsbrechung. Ja, guck mal, wir sind so ein normales Videospiel. Ha, doch nicht.
Ja. Und ich hätte auch zum Beispiel diese ganzen Crafting-Geschichten und diese verschiedenen Steine und dann Upgrade hier noch und so. Wenn sie das alles weggelassen hätten, wäre es für mich tatsächlich noch ein bisschen besser geworden.
Ja,
Ich finde die nicht so schlimm, dass sie drin sind, aber sie sind auch so sinnlos. Du hast eigentlich immer genug Steine und du findest alle 2 Meter einen neuen Stein.
Ja, das stimmt.
Und wenn du eine Vase brauchst, um jemanden abzulenken, dann stehen da halt 18 Vasen rum. Ist irgendwie so ein bisschen gamey.
Also was das erlaubt, was ich mochte, ist, dass du, wenn du genug Ressourcen hast und vorher gut gespielt hast, dir quasi einfachere Wege dir öffnen kannst.
Aber steht ja immer alles rum.
Ja, ja, also das ist halt die Sache. Auch die schwereren Wege sind jetzt nicht überkompliziert. Aber wenn du quasi die anderen Items noch hast zum Craften, dann kannst du auch fast straight durchrennen und die anders erledigen. Ja. Aber dadurch, dass halt auch die Grunderfahrung jetzt nicht überkomplex ist, ist das kein
so. Aber dadurch, dass es halt so eine lineare Geschichte ist, braucht es eigentlich auch nicht. Und das hat man so das Gefühl, es ist so ein Checkpoint-Dings, was da noch drin sein musste. Aber tolle Erfahrung, würde ich auch jedem empfehlen.
Ich muss noch nachholen.
Ja.
Leider nicht gespielt. Dafür habe ich Super Mario Maker 2 sehr viel gespielt, in den letzten 3 Wochen oder so, in denen es draußen ist. Und erst gestern wieder im Maker-Modus ein Level gebastelt, weil ich einfach nicht, also ich habe immer so diesen Drang, das weiterzuspielen, und momentan ist auch noch so, dass mein YouTube-Abo-Feed so aussieht, dass schon noch in relativer Regelmäßigkeit bestimmte Leute irgendwie User-Levels spielen oder so. Und wir haben ja bei uns auch schon 2-mal Streams gemacht, wo wir Levels aus der Community gezockt haben. Und das motiviert mich dann immer neu, selbst mal Levels zu basteln. Deswegen habe ich es noch nie so richtig, also ich hatte nicht dieses, so jetzt habe ich genug von Mario Maker und jetzt geht's weiter zu den nächsten Spielen, sondern es läuft immer nebenher die letzten Wochen. Und das halt auch, weil es sich wieder super spielt zum einen, weil die Levels wieder richtig viel Spaß machen, dieses Erkunden von dem, was die Leute machen. Und ich finde es ja auch faszinierend, dann teilweise zu sehen, wenn Leute mal so richtige Scheiße bauen, weil man daraus dann auch manchmal so ein bisschen lernen kann und sieht, ah, okay, hier hat er das versucht, klappt leider gar nicht. Oder wenn Leute versehentlich Fail-States in ihre Levels reinbauen, wo einfach für bestimmte Situationen nicht gesorgt war, finde ich auch interessant, genauso wie aber auch die perfekt durchdesignten Levels, von denen es echt auch eine ganze Menge gibt. Also das Level, das Spiel macht es sehr einfach, auf richtig gute Level zu stoßen. Und der Editor macht mir halt auch wieder Spaß. Vor allem jetzt, seitdem ich mir einen Stylus geholt habe, dass ich es auch so spielen kann und nicht mehr nur mit dem Finger oder mit dem Controller. Das mag ich nicht so sehr. Das finde ich zweckmäßig. Aber mit dem Stylus geht es wunderbar. Und habe da wirklich meine helle Freude mit.
Ich verstehe es, aber mich reizt User-Generated Content einfach so null.
Aber hier sind teilweise wirklich tolle Levels drin.
Ja, klar, das ist ja schon immer so gewesen. Auch bei Little Big Planet und so gab es ja tolle Level.
Ja, ja.
Und auch Dreams wird wieder so ein Ding sein, wo ich denke, da gibt es fantastische Sachen.
Final Fantasy 7 Remake in Dreams, das sah richtig toll aus.
Aber mich reizt es dann immer nicht, weil ich halt so einen riesen Pile of Shame mit Spielen habe, die ich noch spielen will, wo halt hunderte von Leuten dran gesessen haben, gutes Level-Design, tolle Story. Und dann denke ich, warum spiele ich jetzt gerade so ein User-Generated Level? Also ohne das jetzt runterzumachen, aber ich habe irgendwie keinen.
Ich denke mir halt, also weil ich habe auch eine große Liste an Spielen, die ich noch spielen muss. Plague Tale zum Beispiel, Metro Exodus habe ich noch nicht richtig gespielt. Aber das sind ja Sachen, da muss ich ja richtig Zeit investieren, um da durchzukommen. Bei einem User-Generated Level, das sind ja 5 Minuten. Das ist ja was für zwischendurch. Und dadurch unterscheidet es sich für mich schon ganz grundsätzlich auf der Ebene. Und Mario geht bei mir halt auch immer. Also ich bin halt auch großer Mario-Freund. Deswegen passt das.
Ja, mich holt es nicht ab. Also ich mag diesen Editor-Modus auch sehr gerne, den zu benutzen. Der fühlt sich toll an, aber nach so einem Preview-Event habe ich dann auch gedacht, so, ja, aber ich glaube, ich werde es nie machen.
Aber dann einfach, weil du nicht so der Typ für diese Art Spiel bist.
Ja, okay. Ja.
Manu zerstört lieber. Reden wir über Earth Defense
Force. Reden wir über Dragon Quest Builders 2.
Na, da baut man ja auch mehr.
Ja, aber Zerstörer gibt es da ja auch.
Das stimmt.
Nee, aber aufbauen ist vielleicht ein gutes Thema. Anno?
Oh, ja, nicht so viel gespielt, wie ich gerne wollte.
Schon viel. Ich habe
Halt die Story durchgespielt.
Geh du mal zuerst über Anno.
Danach noch ein bisschen mehr.
Anno, ja, also Anno ist für mich immer so ein Grund, wieder zu denken, oh, ich brauche doch wieder einen Spiele-PC.
Ja, hey. Also es könnte sein, dass wir zwei unter anderem motiviert von Anno uns neue Spiele-PCs
gebaut haben. So ging es mir auch.
Motivation, aber.
Also, es war bei mir einer der Gedanken.
Okay. Ja, war bei mir auch. Diesmal hatte ich ihn zum Glück schon, als dieses Anno rauskam, aber Anno ist immer so ein Moment gewesen, wo ich denke, oh, ich brauche eine neue Grafikkarte, einen neuen PC oder so.
Ich kann übrigens jetzt auch verkünden, also selbst die beste Grafikkarte kommt bei Anno an ihre Grenzen.
Ja.
Das ist jetzt nicht das allerbest optimierte Spiel ever.
Ja. Also mit Anno habe ich sehr viel Spaß gehabt. Wirklich so ganz klassisch wieder diese Suchtspirale reingefallen, bis nachts um 4:30, 5 gespielt und so. Das ist einfach, das haben die einfach raus. Es hat die gleichen Stärken und Schwächen, wie halt die alten klassischen Annos auch haben, und die Kampagne ist halt wirklich eine Frechheit.
Das also, finde ich anders.
Ich finde die Kampagne so dermaßen schlecht. Am Anfang fand ich sie ganz putzig, weil sie eben so als Tutorial funktioniert, aber dann hat sie so eine Pseudo-Geschichte, die für mich nicht funktioniert, und auf einmal hört sie auf und mittendrin wird sie abgebrochen, gerade an dem Moment, wo es spannend wird. Also,
und bei mir kommt noch dazu, ich finde die deutschen Sprecher ganz furchtbar.
Ja, das sowieso.
aber...
Ich fand das alles okay.
Aber in dem Moment, es ist ja Anno 1800.
Ich habe mal jemanden gefunden.
Es ist Anno 1800 und ab dem Moment, wo die Industrialisierung so richtig einsetzt, dass du das erste Mal Öl produzierst, Schienen legst, hört die Story einfach abrupt auf.
Es bringt dir die grundsätzlichen Änderungen nicht bei. Ne? Ja, also das Wichtige, was du lernen musst wirklich, das bringt es dir nicht bei. Da würde ich dir auch zustimmen. Das ist ein sehr seltsam, also es ist ein sehr, sehr seltsam gebalanceder Story-Modus, der einerseits ein Tutorial sein soll für den Endlos-Modus, aber andererseits den nicht tutorialisiert, was du für einen Endmodus brauchst. Und
deswegen darf man es auch kritisieren, weil ja viele sagen klar. Anno ist ein Endlos-Spiel, das braucht doch keine Kampagne. Ja, stimme ich zu, aber es muss halt wenigstens als Tutorial mal funktionieren und dir alle Elemente zeigen. Mhm. Und du weißt am Anfang nicht, wie diese letzte Evolutionsstufe funktioniert und dann hört das Tutorial auf, bevor diese wichtige Stufe kommt. Und das ändert halt alles am Spiel.
Und das ist halt die Sache, dieses Story-Modus erzählt ja auch vorher schon vieles nicht.
Ja.
Und obwohl ich den Story-Modus selbst ganz gerne mag, weil er so halt ein bisschen geleitet ist und die Story war mir relativ egal, aber ich mochte so ein bisschen dieses Hörspiel-Atmosphäre von den Sprechern. Das fand ich alles ganz sympathisch und okay. Diese Queen, die so lustig redet, so übertrieben.
So scheiße.
Ich finde die so scheiße. Ich mag das ziemlich gerne. Jedenfalls, das fand ich dann alles so ganz okay. Und den Endlos, da habe ich dann auch viele, viele Stunden mit verbracht, habe dann nochmal neu gestartet.
Ja.
So, das Problem war, dass es immer wieder Punkte gab, die ich nicht beigebracht bekam, auch in den anderen Tutorials, die es im Spiel gab, und die ich dann nur lernte, indem ich übelst versagte.
Mhm.
Ja, zu einem Beispiel, das ist der simpelste Punkt. Das ist so ein Punkt, der ist, also andere Anno-Spieler werden da die Hand an den Kopf schlagen. Ich habe jetzt seit Anno... Eigentlich ist der Anno 1602 nicht mehr so richtig aktiv in Anno gespielt. Ich habe immer so ein bisschen reingeguckt, aber nie so richtig aktiv gespielt. Also was ich halt gemacht habe beim ersten großen Fehler nach so einem, weiß ich nicht, 8 Stunden, 10 Stunden, 15 Stunden Endlosspiel, ich weiß nicht wie lang, da habe ich so, du hast ja Handelsrouten und du kannst dir Schiffe mieten quasi, die dann immer zwei so Ressourcen umherkarren. Und du hast ja irgendwann 30 Inseln, weil die alle unterschiedliche Sachen anbauen, also du hast 5 oder 6 oder so oder 4, aber die bauen halt unterschiedliche Sachen an, die du jeweils auf der anderen Insel brauchst und musst deswegen krasse Handelsrouten bauen. Ich habe überhaupt gar nicht realisiert in den Menüs, einfach weil ich dann nie angehalten habe, um das andere zu analysieren, weil ich hatte ja was funktioniert, dass du mit deinen eigenen Schiffen einfach die Handelsrouten bauen kannst, die dann von Ding zu Ding zu Ding zu Ding fahren, sondern ich hatte wirklich 22, 25 so Charterrouten von einzelnen Schiffen, die mal eine Route
fahren. Die kosten dann richtig Asche.
Und die kosten immer pro Geld. Und dann habe ich halt irgendwann gefragt, oh fuck, ich kann ja hier sowas machen. Ich habe halt einfach nie aktiv nach anderen Menüpunkten geguckt, weil ich ja was hatte, was funktioniert hat. Und dann hab ich halt versucht, diese Charterrouten umzuändern in so Handelsrouten und das war halt so spät im Spiel und die waren so komplex, die Warenabläufe, dass das komplett alles zerschossen und zerstört hat. Dann musste ich nochmal neu anfangen, bin dann nach nochmal 10, 15 Stunden wieder zum Ende gekommen, wo du dann oder zu den letzten Stufen kommen, wo du dann so zur Industrialisierung kommst und dann habe ich es dann wieder komplett verkackt, weil ich ja nichts gelernt hatte vorher, wie ich da wo bauen muss und dann hast du ja Umweltschutz, der relevant wird und dann musste ich nochmal von neu anfangen und so deshalb habe ich das Spiel schon 30, 40 Stunden gespielt und ich wollte nicht nochmal den Anfang spielen.
Mhm.
Und der dauert halt eine ganze Weile und deswegen hat sich dann für mich leider ein bisschen totgelaufen.
Klar, aber du hattest ja lang gespielt bis dahin.
Ich habe es lang gespielt,
aber
es war auch ein viel von Frustration.
Es sind so ganz viele so Usability-Geschichten, die mich dann auf lange Sicht im Endgame dann irgendwie so genervt haben. Also gerade so, mir fehlt ganz oft so eine Übersicht, wo ist denn jetzt was? Also, weißt du, so, ich hätte das manchmal dann, es spielt sich ja eigentlich wie eine visualisierte Excel-Tabelle im Endeffekt, aber dafür ist es dann hat's oft nicht exzellig genug, dass du irgendwie eine klare Übersicht kriegst. Die wurde aber viel
nachgepatcht, ne? Es hat eine Statistik. Gebäude nachgepatcht bekommen.
Ich muss mal wieder reingucken. Ja, cool. Aber ich habe so ein bisschen Angst davor, wieder reinzugucken.
Ja, ich habe gar nicht, also bis zu Zügen bin ich nicht mal gekommen. So. Weil ich habe auch dann den Endlosmodus nach der Story gespielt. Bis zu einem, also vor allem auch so, dachte mir, Schwierigkeitsgrad lasse ich normal. Ich nehme hier einen von den leichten NPCs, einen von den ein bisschen aggressiveren und habe dann vor mich hingebaut. Und nach 10, 11 Stunden, als ich gerade so anfing auch mit so Eisenabbau und Kohle und hast du nicht gesehen, hat mich dann einer der NPCs angefangen anzugreifen an verschiedenen Stellen.
Das deaktiviere ich immer. Krieg ausschalten. Bitte, wenn ihr noch nicht Anno gespielt habt, schaltet die Piraten aus, schaltet Krieg aus, das ist furchtbar.
Naja, ich habe da per se nichts dagegen, weil das so ein kleines zusätzliches Element bringt und ich dann wirklich auch einen Zweck habe hinter den Militärsachen, die ich basteln kann. Aber es kam so von 100 auf, von 0 auf 100, was so den Kriegsstatus angeht, weil ich war ja immer wieder auf dem Diplomatiebildschirm, oh ja, hier ein bisschen Geld gegeben, hier mal irgendwie Friedensvertrag ausgehandelt und von einem Tag auf den anderen hat die anderen gesagt, nö, jetzt ist Krieg, ohne dass ich nachvollziehen konnte, ja, warum denn, jetzt habe ich irgendwas falsch gemacht? Nee, ich glaube, die will einfach nur
das
Krieg.
Das ist die AI, die läuft dann
genau,
immer auf Krieg
raus. Genau, und die hat dann halt, also die hat mich auch extrem platt gemacht, weil so schnell konnte ich nicht nachziehen und dann habe ich nochmal von vorne angefangen und das ist mein aktueller Speicherstand, halt wo ich halt richtig nochmal ein bisschen was neu spielen muss, was mich per se jetzt nicht so sehr stört, weil das, was ich bisher gespielt habe von Anno 1800 auf rein spielerischer Ebene, hat mich wieder richtig abgeholt und vor allem gucke ich diesem Spiel so gerne zu. Also das, was du dann baust, ist auch einfach etwas und das fehlte mir so ein bisschen in den letzten Annos, dass ich gerne baue und wo ich gerne schön baue und dann Verzierungen setze und mir überlege, wie mache ich mein Straßennetz und ich habe jetzt so ein Dorf angefangen, was über einen Fluss geht, also wo auf der einen Seite Gebäude sind und auf der anderen auch und verschiedene Brücken und das sieht halt wunderschön aus und da habe ich halt wirklich Freude.
Und ich mag auch die spielerischen Neuerungen, also dass man eben nicht mehr einfach alle Gebäude upgradet, wenn es geht, sondern dass man immer auch verschiedene Arbeiterklassen zum Beispiel noch braucht, um die Farmen zu betreuen. Und wenn man upgradet, muss man eigentlich erst die Stadt wachsen lassen und das finde ich echt gut gemacht. Echt
genau,
cool.
Da noch so ein, also ich mag halt alle Spielmechaniken eigentlich erneut, wie sie dir die beibringen, weil das ist halt so ein ganz zentrales Spielelement und irgendwann am Ende bekommst du so ein Hafengebäude, wo gesagt wird, so und jetzt hast du ein Upgrade, womit alle weiterentwickelten Bürger auf alle deine Inseln fahren können. Aber also, ich habe ja meine Inseln komplett danach aufgebaut, damit die immer genau genug Bürger auf jeder Insel haben für die Leute, für die Arbeiter, die da gebraucht werden. Das heißt, wo ich das dann gebaut habe, da musste ich im Grunde alles neu bauen, weil ich jetzt auf viel zu viel von jedem hatte und viel zu wenig von anderen.
Sehr schön.
Und sowas müsste das Spiel einem irgendwie früher beibringen, dass man auch sowas hinausbauen
kann. Auch mit
den
Zügen zum Beispiel jetzt als kleines Detail noch. Du bekommst dann die Züge und dann so, du brauchst Stromleitungen neben den Straßen und Platz für Schienen und du baust halt am Anfang nicht so, sondern musst du halt
planen musst
da, wo deine besten Gebäude stehen, die musst du halt einfach mal platt
Aber eigentlich mag ich sowas, wenn das, was du bisher gemacht hast, rekontextualisiert wird und du dir überlegen musst, okay, wie mache ich das jetzt? Weil diese organisatorische Herausforderung mag ich an und für sich auch. Und es gibt ja die Mechanik, dass du Gebäude von einem Ort auf den anderen schieben kannst. Das gibt es ja.
Versteht ihr wegen Anno?
Ich mag keine Wortwitze, sorry, sowas finde ich ganz schlimm.
Aber eine Sache noch, der Krieg funktioniert halt einfach wirklich nur über Masse. Und das finde ich halt schade. Also ich hätte nichts dagegen, wenn da ein Kriegmodus drin wäre, aber der ist null taktisch. Du schickst halt 8 Schiffe hin, der hat 4, fertig, du gewinnst.
Das
also ist halt
irgendwie
langweilig.
Aber auch sehr Anno. Ich weiß noch, wie ich in Anno 1602 immer nur, was sind andere Einheitenklassen außer Kanonier? Mehr brauche ich nicht. Ja. Und das hat gereicht.
Gut, ich glaube, wir müssen langsam zum Ende kommen.
Yep.
Spielt alle Outer Wilds und Observation und Katana Zero. Bitte?
Bloodstained.
Ja, könnt ihr auch spielen. Habe ich jetzt nicht gespielt. Aber Tom fand es auch ganz gut.
Ja, hat mich leider ein bisschen verloren wieder. Aber an und für sich mag ich es auch.
Sonst noch eine Empfehlung?
Also Katana Zero hast du gerade genannt.
Katana Zero, Sahne.
Life is Strange 2 finde ich eine absolut fantastische Season. Die ist ja noch nicht vorbei. Aber das, was bisher kam, ist
das fantastisch. Das will ich nachholen, wenn es fertig ist.
Ist richtig gut. Metro Exodus hatte ich als endlich mal wieder ein guter Shooter.
Genial.
Und gerade jetzt in diesem Moment mag ich Dragon Quest Builders 2 sehr, sehr gern.
Ich hatte eine wahnsinnig interessante Kontextualisierung von Metro Exodus, Plague Tale und Outer Wilds vor, weil das quasi AAA-Mechaniken, die vorher etabliert wurden oder die man als mittlerweile schon langweilig kennt, rekontextualisiert in einem Indie-Korsett, was sich große Spiele leider nicht trauen
Metro
und vielleicht auch nicht
dürfen
aufgrund der Inszenierung. Ja. Es ist aber kein Call of Duty, weißt du? Metro Exodus ist dann nochmal was anderes.
Ich würde es trotzdem als AAA.
Ich würde es auch als AAA-Spiel bezeichnen, das stimmt schon, aber
kommt es nicht von AA? Heißen die nicht so?
Wie heißen das? Könnte sein, ja.
A4
heißen sie, glaube ich. A4 heißen sie, glaube ich.
Vierfach A.
Krass, aber
ganz viele A's.
Das nimmt sich halt Open World und Outer World nimmt sich so irgendwie Erkundung und Plague Tale nimmt sich so dieses Last of Us-Konzept und rekonstruiert das. Hatte ich wahnsinnig spannende Ideen. Seht ihr bestimmt irgendwann woanders, im GOTY-Video vielleicht.
Vielleicht. Ja. Nur gut, ihr könnt einmal Insert Moin unterstützen auf patreon.com/insertmoin und steadyhq.de/insertmoin, I guess.
Ja,
und
passt.
Die gleichen URLs mit Hooked am Ende, da könnt ihr uns unterstützen. Würde uns sehr freuen, wenn ihr das tut. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass du hier warst, Manu, und wir das mit dir aufnehmen konnten.
Immer eine Freude bei euch.
Die Leute, die das hören, unterstützen uns auch sowieso schon.
Oder uns.
Naja,
nicht unbedingt.
Ja, aber die anderen nicht, das stimmt.
Ja,
die jeweils anderen nicht.
Sharing is caring. Wir teilen jetzt einfach uns.
Ja, das muss Robin.
Aber nicht, wenn ihr bei uns weniger bezahlen wollt. Dann nicht bei.
Okay, das soll es gewesen sein. Bis zum nächsten Mal.
Danke fürs Vorbeigucken.
Tschüss.